Lass uns mal zusammen beten. Haben wir zwar gerade erst gemacht, aber es schadet nichts. Jesus, du siehst, wie wir heute Abend hierher gekommen sind. Du siehst unsere Herzen, du siehst unsere Einstellung, unsere Haltung. Und ja, wir können vor dir nichts verbergen. Wir bitten dich darum, Herr, dass du unsere Herzen formst, wie wir es gerade gesungen haben. Dass ja, das, was wir heute Abend betrachten wollen aus deinem Wort, dass es nicht spurlos an uns vorübergeht, sondern dass es uns wirklich verändert. Danke dafür, Herr, dass du es tun kannst und dass du es tun willst. Amen. Römer 1, immer noch. Wir sind gerade letztes Mal mit der Einleitung des Römerbriefs fertig geworden. Und jetzt geht's weiter, ab Vers 19, nee, gar nicht, 18. Und es geht jetzt eigentlich in so einen ziemlich langen ersten Teil des Römerbriefs, wo es darum geht, warum wir überhaupt das Evangelium brauchen. Wie stehen wir vor Gott? Was ist unsere Stellung und wie sieht Gott uns? Wie können wir Gott begegnen? Auf welche Weise? Und das ist in den ersten drei Kapiteln eigentlich behandelt im Römerbrief. Danach geht es in einem weiteren Abschnitt von Kapitel 3 bis 5 um das Wesen des Evangeliums. Also was macht das Evangelium eigentlich aus? Sehr theoretisch an manchen Stellen, aber wenn man da tiefer einsteigt, dann ist es ein echter Segen. Dann von Kapitel 6 bis 8, wenn wir schon so weit vorausblicken wollen mal, wie wirkt das Evangelium? Also Paulus ist wirklich sehr strukturiert und hat so ganz klare Sinnabschnitte gesetzt, auch mit voller Absicht nehme ich an. Dann der vierte Abschnitt, für wen ist das Evangelium überhaupt? Das ist so ein kleiner Rückblick, das ist von Kapitel 9 bis 11. Das ist ein kleiner Rückblick auf den Teil, den wir jetzt uns angucken, den wir heute Abend anfangen wollen. Und die letzten drei Kapitel eigentlich, Kapitel 16 sind noch die Grüße, die hängen noch hinten dran, aber 12 bis 15, das sind die Anwendungen. Wie wird das Evangelium angewendet? Was passiert eigentlich durch das Evangelium? Was ändert sich? Und jetzt haben wir hier einen wunderschönen Kontrast. Wenn wir Vers 18 lesen, lesen wir am besten Vers 17 noch dazu. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Also ist hier ein totaler Kontrast. Erst in der Einleitung, im letzten Satz der Einleitung geht es um die Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit wird offenbart. Das ist eigentlich schon ein Vorgriff. Paulus geht jetzt hier wieder einen Schritt zurück vor Gottes Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit, die wir von Gott geschenkt bekommen, geht es jetzt erstmal um Gottes Zorn, Anfang von Vers 18. Und der Zorn Gottes ist keine Sache, die man auf die leichte Schulter nehmen kann. Das lehrt das komplette Alte Testament. Ich habe da ein paar exemplarische Stellen mal rausgesucht. 2. Mose 4 zum Beispiel. Könnt ihr euch halbwegs vorstellen, was jetzt kommt. 2. Mose 4. Das ist die Berufungsgeschichte von Mose. Und Gott sagt, was Mose tun soll. Mose sagt, ich will nicht. 4, Vers 10 in 2. Mose. Mose aber antwortete dem Herrn, ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest. Denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub, sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun geh hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Er aber erwiderte, ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Mose, und er sprach, ist nicht dein Bruder Aaron da, der Levit? Ich weiß, dass er reden kann. Und siehe, er geht auch schon aus, dir entgegen. Und wenn er dich sieht, wird er sich freuen in seinem Herzen. Dann sollst du zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem Mund und mit seinem Mund sein. und will euch unterweisen, was ihr tun sollt. Hier ist der Zorn Gottes eigentlich sehr harmlos. Gott sagt nochmal ganz klar, Mose, das ist deine Aufgabe, du gehst. Du bist mein Auserwählter für diesen Job. Und es geht zwar, dass jemand anders vielleicht die großen Reden schwingt, aber du musst gehen. Du bist dran. Das ist eine sehr deutliche Aussage hier von Gott, die er aus seinem Zorn heraussteht hier macht. Gehen wir mal zwei Bücher weiter. 4. Mose. Kapitel 11. Das ist jetzt schon nicht mehr ganz so harmlos. Das Volk Israel ist in der Wüste und wie das immer mal so war, immer mal wieder, sie murren. 11, Vers 1. Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging, da war es böse in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn und ein Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Rand des Lagers. Und das Volk schrie zu Mose, und Mose betete zu dem Herrn, da legte sich das Feuer. Und man gab diesem Ort den Namen Tabera, weil ein Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Also hier geht Feuer vom Herrn aus und frisst, also tötet tatsächlich einige, die am Rand des Lagers gerade sind. Frisst, ja, vom Rand des Lagers was ab. Aber die anderen kehren zu Gott um. Das ist die Absicht hierbei, dass er sie mal so richtig wachrüttelt. 4. Mose 32. Lass uns da nochmal hingucken. Es gibt viele verschiedene Weisen, wie Gott seinen Zorn ausdrückt. 32 ab Vers 6. Und Mose sagte zu den Söhnen Gad und zu den Söhnen Ruben, sollen eure Brüder in den Kampf ziehen und ihr wollt hier bleiben? Und warum wollt ihr das Herz der Söhne Israel davon abhalten, in das Land hinüberzuziehen, das der Herr ihnen gegeben hat? So haben eure Väter getan, als ich sie von Kadesh Barnea aussandte, das Land anzusehen. Sie zogen hinauf zum Tal Eschkol und sahen das Land an. Und sie hielten das Herz der Söhne Israel ab, so dass sie nicht in das Land hineinzogen, das der Herr ihnen gegeben hatte. Und der Zorn des Herrn entbrannte an jenem Tag, und er schwor und sprach, wenn die Männer, die aus Ägypten hinaufgezogen sind, von 20 Jahren an und darüber das Land sehen werden, das ich Abraham und Isaak und Jakob zugeschworen habe. Denn sie sind mir nicht treu gefolgt, ausgenommen Kaleb, der Sohn des Jephunne, und der Kenaisiter, und Josua, der Sohn des Nun. Denn sie sind dem Herrn treu nachgefolgt. Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen Israel, und er ließ sie 40 Jahre in der Wüste umherirren, bis die ganze Generation aufgerieben war, die getan hatte, was böse in den Augen des Herrn war. Hier ist es so, dass die Leute in die Wüste geschickt werden, im wörtlichen Sinn. Dafür, dass sie nicht auf Gott gehört haben, dass sie seinen Zorn herausgefordert haben. Und ja, wenn wir ein paar Kapitel noch zurückgehen, da gibt es eine Stelle, die auch sehr eindrücklich ist. Auch wieder eine von den drastischeren. 21, Vers 4. Und sie brachen auf vom Berg Hor, auf dem Weg zum Schilfmeer, das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da. Und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange, und tu sie auf die Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf eine Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. hier ist wieder das Volk am Murren und es gibt hier diese Schlangen, die kommen in das Lager und beißen die Leute und daran sterben die. Und ja, Mose soll hier was Ungewöhnliches machen, aber er macht es, ohne groß nachzufragen, er ist da inzwischen schon dran gewöhnt. Er soll sich eine Schlange aus Bronze machen und die auf einen Stab tun. Und das ist ein Prototyp, ein Vorzeichen für Jesus. Jesus wurde auch an einen Pfahl gehängt, an das Kreuz gehängt. Und das hier ist, ja, auch vom Zorn Gottes ausgegangen. Genauso wie der Tod Jesu den Zorn Gottes befriedigen musste. Es musste das Opfer da sein. Gott konnte nicht einfach sagen, ja, okay, ist dann halt so. Es musste tatsächlich, ja, Gott musste seinen eigenen Regeln gehorchen. Es musste das Opfer von Jesus gebracht werden, weil wir es nicht bringen konnten, ohne zugrunde zu gehen. Das waren jetzt eine ganze Menge Stellen aus dem Alten Testament. Gucken wir doch mal in die andere Richtung. In die Offenbarung zum Beispiel. Auch ein Buch, wo der Zorn Gottes sehr deutlich wird. Offenbarung 6, Abvers 12. Es sind hier gerade Siegelgerichte und es geht ab Vers 12 um das sechste Siegel. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und es geschah ein großes Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, geschüttelt von einem starken Wind, seine Feigen abwirft. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird. Und jeder Berg und jede Insel wurden von ihren Stellen gerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Hier ist es so, dass die Naturgewalten entfesselt werden, wie wir häufig in der Offenbarung lesen. Der Zorn des Lammes. Hier gibt es eine schwarze Sonne und einen roten Mond und riesige Erdbeben über die ganze Welt. Das ist echt heftig, was hier passiert. Und dieser Zorn kommt, wie wir lesen in Römer, vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Und jetzt ist es ein bisschen verwunderlich, warum jetzt zwei? Warum nicht nur Gottlosigkeit oder Ungerechtigkeit? Heißt das nicht im Prinzip eigentlich dasselbe? Nein, Paulus ist ja ganz genau. Er sagt Gottlosigkeit einerseits und Ungerechtigkeit. Und wenn man sich die 10 Gebote anguckt, die ersten 4, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, du sollst dir kein Bildnis machen. Was war das dritte noch? Den Namen Gottes nicht missbrauchen. Das vierte, den Sabbat heiligen. Diese 4, die ersten 4 der 10, die sind für unsere Beziehung zu Gott. Das ist ja Gottes Beziehung, was da geregelt ist. Und ich denke, darauf bezieht er sich, wenn er hier sagt, der Zorn wird über alle Gottlosigkeit offenbart. Über alle Gesetzesbrüche dieser ersten 4 Gebote. Die anderen 6 Gebote, Vater und Mutter ehren und so weiter, was ist da nicht alles? Stehlen, morden sollst du nicht, alles Mögliche. Das ist zwischenmenschlich. Das sind Regeln, die für das zwischenmenschliche Zusammenleben wichtig sind. Und darauf bezieht er sich, wenn er sagt, die Ungerechtigkeit der Menschen. Man könnte jetzt sagen, okay, Ungerechtigkeit ist es auch, wenn ich gegenüber Gott sündige. Aber das ist jetzt schon durch die Gottlosigkeit abgedeckt. Also, die Sünde in der Beziehung zu Gott und die Sünde in der Beziehung zu anderen Menschen. Darüber wird der Zorn Gottes hier offenbart. Und zwar vom Himmel her. Und beides wird von Gott verurteilt und muss geahndet werden. Es ist eine Gesetzesübertretung. Diese 10 Gebote, die wir da lesen, in 2. Mose 20 zum Beispiel, die sind eine verbindliche Vorschrift fürs menschliche Zusammenleben und für die Gottesbeziehung von uns. Und ja, in Vers 18 lesen wir, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Also die Menschen wissen, was richtig ist und unterdrücken es aber absichtlich. Man könnte auch übersetzen in Vers 18, welche die Wahrheit in der Ungerechtigkeit haben oder in Ungerechtigkeit besitzen. Das wiederum drückt eine andere Facette des Ganzen aus. Sie haben die Wahrheit in der Ungerechtigkeit, aber sie tun sie dennoch nicht. Auch wenn sie genau wissen, das ist der Maßstab, das ist die Wahrheit. Und sie sehen, ich bin ungerecht, sie geben sich überhaupt keine Mühe. Aber ich finde, durch Ungerechtigkeit die Wahrheit niederzuhalten, sagt noch mehr. Absichtlich unterdrücken. Und sie unterdrücken hier das Wissen um die Wahrheit. Aber, woher kennt überhaupt jeder Mensch Gott? Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert würde. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Gott ist erkennbar in der gesamten Schöpfung, sagt er hier in Kürze. Das gibt es an einigen anderen Stellen noch viel deutlicher in der Bibel. Aber allein schon, wenn man mal drüber nachdenkt, wir haben mal so ein paar Beispiele rausgefunden, aus einem Buch von Werner Gitt, kann ich sehr empfehlen, den Autor. Wenn man sich nur mal das Gehirn anguckt, mal ein ganz paar Fakten über die Äußerlichkeiten des Gehirns, gar nicht mal so das Innere, nur die Äußerlichkeiten. In einem normalen Gehirn sind 100 Milliarden Neuronen, also 100 Milliarden Nervenzellen. Und die Verschaltung dieser Nervenzellen ist so komplex, dass man mehrere Quadratkilometer Papier brauchen würde, um sie aufzumalen. Wenn man sich das mal vorstellt, und das sagt noch nichts darüber, was das Gehirn eigentlich kann und was ein Computer in der gleichen Dimension nicht könnte, wenn er so gebaut worden wäre. Allein auch die Bauelementdichte. Der Werner Gitt ist ja ein Informatikprofessor und deswegen ja ein fachlicher Begriff, Bauelementdichte. 70 Millionen Bauelemente pro Kubikzentimeter. Das ist eine Miniaturisierung, wie sie heutzutage selbst in den Computern, in den neuesten Computern, nicht möglich ist. Und wenn man dann noch sich überlegt, die Bauvorschrift dafür, für dieses Gehirn und für den gesamten Menschen natürlich, aber auch für das Gehirn, ist in einem Spermium und einer Eizelle, was noch viel kleiner ist. Also das ist doch Wahnsinn. Wenn man alle Nervenzellen aneinander reihen würde in einem Gehirn, hätte man anderthalbmal die Strecke von hier bis zum Mond. 500.000 Kilometer. Und das ist nur eine Sache, nur das Gehirn vom Menschen. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, ich sehe das, ich sehe diese Komplexität, ich sehe diese Organisiertheit des Ganzen und man kann das vergleichen mit einer normalen elektronischen Schaltung. Wenn man einen DVD-Player aufschraubt, dann sieht man so eine Platine mit ein paar Bausteinen drauf und so, dann denkt man doch auch nicht, das ist irgendwie durch Selbstorganisation der Materie gerade entstanden jetzt hier im DVD-Player. Nein, das hat sich einer ausgedacht. Das ist exakt für einen Zweck gemacht worden, das hat sich einer ausgedacht, ganz diffizil aufgeschrieben, was brauche ich, was will ich haben. Er hatte erst eine Idee und dann hat er einen Plan gemacht und dann hat er es ausgeführt. Und ja, wie dieser Konstrukteur für einen DVD-Player vorhanden sein muss, ist es genauso in der Natur, überall diese wunderbaren Ideen. Da kann man dazu kommen, dass es entweder ein riesiger Zufall, der praktisch unmöglich ist, oder man kann sagen, was viel einfacher zu glauben ist, finde ich, Das ist Gott, Gottes Handschrift. Wenn man sich vergegenwärtigt, ich spucke einen Kirschkern irgendwo hin und gehe 2 Jahre später wieder da vorbei, dann wächst da ein Kirschbaum, ein kleiner Baum schon. Und gehe ich nochmal 10 Jahre weiter und gucke mir das Ganze wieder an, dann kann ich wieder von diesem Baum, den ich da hingespuckt habe praktisch, kann ich wieder Kirschen essen. Das ist doch Wahnsinn. Ja, die Natur ist ja voll von Beispielen dafür. Wenn man sich einen Ameisenbau anguckt, diese Tiere haben keine verbale Sprache, sie verständigen sich irgendwie da unten im Dunkeln in ihrem Bau, zu Millionen in diesem einen Bau, und trotzdem weiß jeder ganz genau, was er zu tun hat. Es ist so eine Effizienz darin. Und dann, auch aus Werner Gitts Buch, ein Huhn, ein Talegala-Huhn, das ist ein australisches Großfußhuhn. Das hat eine ganz immens empfindliche Zunge. Und zwar kann es mit dieser Zunge die absolute Temperatur schmecken. Nicht einfach nur heiß oder kalt oder das hier ist wärmer als das, sondern wirklich die absolute Gradzahl. Und zwar ist das nötig dafür, dass die Eier dieses Huhns in einem Hügel aufgeschichtet werden und dann oben Sand drüber kommt, und diese Eier müssen immer genau 33 Grad Celsius haben. Und das Huhn macht da so eine natürliche Heizung in diesen Haufen rein, durch ein bisschen Laub und Gras, was es zusammenscharrt. Das vergammelt dann da unten drin, macht ein bisschen Verwesungswärme. Aber das könnte ja auch zu viel sein. Deswegen ist dieses Huhn monatelang nur damit beschäftigt, ständig in diesen Hügel reinzupicken, mit der Zunge den Sand zu schmecken, zu berühren und entweder ein bisschen Sand wegzunehmen oder noch mehr Sand drauf oder noch ein bisschen Laub ranzuholen. Dieses Huhn hat monatelang nur die Aufgabe, genau auf 33 Grad diesen Hügel zu halten. Und das schafft es nur durch seine Zunge. Ist das nicht Wahnsinn? Und Gott hat die Schöpfung extra so gemacht. Gott hat extra alles so angelegt, dass wir ihn darin erkennen können. Dass der Zufall praktisch ausgeschlossen wird. Gucken wir mal in Psalm 19. David hat das auch so empfunden. Und er geht nicht mal ganz so ins Detail. Er redet hier nur über große Sachen. Der Himmel zum Beispiel. Psalm 19, Vers 2. Der Himmel erzählt die Herrlichkeiten Gottes, und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu, und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt. Und sie, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach, tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft um bis an sein Ende. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Wenn man unvoreingenommen da ganz rangeht, an diese ganzen Sachen rangeht, dann ist es, finde ich, total klar. Dann gibt es keine Alternative als einen Schöpfer. Und wenn man allerdings von vornherein sagt, Gott kann es ja nicht geben, deswegen brauchen wir eine andere Erklärung für das alles, dann ist es klar, auf was man kommt. Dann ist es nämlich irgendwas anderes. Aber nicht Gott, weil man den ja ausgeschlossen hat schon von vornherein. Man braucht also sich nicht wundern, wenn man Gott als nicht akzeptabel schon ausschließt, dass er nicht dann hinten bei rauskommt, bei der Überlegung. Und was Paulus schreibt, ist, finde ich, ziemlich hart. Ende von Vers 20. Seine ewige Kraft und auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in ihm wahrgenommen, in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also das Ganze ist daraufhin angelegt, dass die Menschen Gott erkennen sollen, in der Natur, in der Schöpfung, auch in sich selber. Und sie haben alle keine Entschuldigung, steht hier ganz klar. Sie hätten es wissen müssen. wären sie neutral rangegangen an das Ganze, hätten sie ja Gottes Offenbarung nicht übersehen können. Hier steht in Vers 21, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Und das ist hier jetzt erstmal, dieser Abschnitt am Anfang von Kapitel 1 ist erstmal für die Nichtjuden im hauptsächlich geschrieben, aber für die Juden ist es genauso, gilt es genauso. Die Juden haben auch keine Entschuldigung. Dazu könnte man Lukas Kapitel 16 lesen, ab Vers 19, diese Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus, die Jesus erzählt als Gleichnis. Der reiche Mann kommt in die Hölle und wird gefoltert. Ganz plastisch beschrieben, und er möchte, nachdem er erkannt hat, dass er da nicht mehr rauskommt und dass ihm auch keine Linderung zuteil werden wird, möchte er seine Brüder warnen lassen. Und er möchte, dass der Lazarus, der da im Himmel sozusagen, in Sichtweite, aber unerreichbar, sich erholt von seinem schwierigen Leben. Er möchte, dass der Lazarus hingeht und seine Brüder warnt. Und Jesus sagt, Mose und die Propheten reichen eigentlich. Es muss keiner von den Toten auferstehen. Es ist alles da, es steht alles geschrieben. Da braucht man nicht noch irgendwelche Wunder und Zeichen. Es ist alles in Mose und in den Propheten enthalten, damit man glauben kann. Wenn man allerdings nicht will, ist das was anderes. Und ja, 21 bis 23, da steht es eigentlich, dass man, wenn man Gott nicht die Ehre gibt, dass man zum Narren wird. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zum Narren geworden. Eigentlich dachten sie, sie wären schlau, wie wir es alle von uns eigentlich denken, früher oder später. Oder? Habt ihr das noch nicht gehabt? Und dann immer wieder feststellen müssen, Gott ist schlau. Wir sind überhaupt nicht schlau. Wenn wir auf Gott hören, dann sind wir schlau. Weil er uns die Wahrheit sagt. Und ja, die Heiden, die Nichtjuden, diese anderen Religionen, das waren eigentlich ja, die Sachen, die die Leute damals zu Narren gemacht haben. Heute sind es andere Sachen. Aber die römische und die griechische Religion, die haben Götter, die so ähnlich sind wie Menschen. Wie es da steht. Haben sie die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und so weiter. Das Bild eines Menschen haben sie genommen und das als Gott gesetzt. Über sich selber haben diesen Göttern menschliche Eigenschaften zugeschrieben. Manche waren launisch, manche waren bösartig, machten Intrigen gegeneinander, haben sich irgendwie gegenseitig bekriegt. Das sind doch menschliche Eigenschaften. Das sind keine Eigenschaften von Gott. Und die anderen Religionen, die darüber hinaus sind, über die griechische und römische, waren teilweise Animisten, haben Bäume angebetet oder Tiere, andere Pflanzen, was auch immer. Die Natur, die Schöpfung anstelle des Schöpfers. Und darum geht es hier. Was stimmt hier nicht? Die Richtung der Anbetung stimmt nicht. Es sind hier die Leute, die sich selber und andere Schöpfung anbeten und nicht den Schöpfer, der dahinter steht, der eigentlich alles Mögliche gemacht hat, um nur gesehen zu werden. Der alle möglichen Fahnen schwenkt im Hintergrund und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte, weil er nämlich den Leuten dadurch seinen Segen geben möchte. Wenn die Menschen zu Gott kommen und nicht zur Schöpfung und Gott anbeten und nicht die Schöpfung, dann ist da der Segen. Und es, ja, es ist wirklich ein Fluch darauf, die Schöpfung als solche anzubeten. Es ist nichts Schlimmes daran, die Schöpfung schön zu finden. Ich finde es wunderbar, was Gott sich ausgedacht hat. Aber anbeten, nee, das nicht. Anbetung ist alleine für Gott. Und die Folge davon, was ist die Folge? Unter anderem, Vers 24. Darum hat Gott sie hingegeben in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit ihre Leibe untereinander zu schänden. Sie, welche die Wahrheit Gottes in eine Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben, in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Dem Geschöpf statt dem Schöpfer Ehre zu geben, das ist hier das Problem. Und das ist immer falsch, das ist nicht die Wahrheit Gottes. Das ist Verdrehung. Und Gott, ja, schreibt Paulus hier, gibt sie in ihre eigenen Hände. In Vers 24, in ihre eigenen Begierden sozusagen, hat Gott sie dahingegeben. Und dieses dahingegeben, paradidomi im Griechischen, ich kann kein Griechisch, habe ich nachgelesen, heißt an anderen Stellen auch aufgeben, übergeben, überliefern, erlauben oder zulassen. Also wenn man hier vielleicht bei einem ersten Lesen vermuten würde, Gott hat das mit Absicht gemacht und hat sie in diese Richtung sozusagen ein bisschen geschoben auch noch oder so. Das ist nicht so. Gott hat sie laufen lassen praktisch. Gott hat sie nicht an die kurze Leine genommen. Gott nimmt keinen Menschen an die kurze Leine. Gott sagt uns manchmal ganz klar, so geht es nicht weiter, hier ist Stopp. Aber wenn wir darauf bestehen, wir können den Geist Gottes, der uns das sagt, können wir zum Schweigen bringen. Wenn wir immer wieder dagegen verstoßen, unser Gewissen, was in gewisser Weise uns da auch aufmerksam macht und was jeder Mensch hat, das können wir abstumpfen. Und irgendwann redet es nicht mehr, irgendwann redet Gott auch nicht mehr zu uns. Gott lässt es hier zu, dass die Menschen ihre eigenen Ideen in Anführungszeichen verwirklichen. Das sind nicht Gottes Ideen hier. Auch wenn das total falsch ist und Gott wehtut, er hat jedem Menschen einen eigenen Willen gegeben, einen freien Willen. Und wenn ein Mensch sich dazu entscheidet, das Falsche zu tun, dann kann er das Falsche tun. Und jetzt muss sich jeder entscheiden, will ich das Richtige tun, will ich Gott anbeten oder will ich das Falsche tun? Will ich nicht Gott anbeten, sondern irgendwas anderes? Zum Beispiel mich selbst, wie im Humanismus. Der Mensch ist an sich schon ziemlich gut und vervollkommnet sich selber durch Bildung und was weiß ich, irgendwelche Fähigkeiten, die er erlernt. Aber hier in Vers 26 und 27 geht es darum eigentlich nicht. Es geht hier um einen homosexuellen Lebensstil, vielfach damals aus irgendwelchen Kulturen oder Religionen heraus, aber nicht nur. Das haben sich ja die Leute ausgedacht. Diese Kulte. Zum Beispiel könnte man dazu lesen, wenn man die Zeit hätte, 1. Könige 14, 1. Könige 15, 1. Könige 22, 2. Könige 23. Oder auch im Neuen Testament, im Hebräer, Kapitel 12, Vers 16. Falls ihr euch das notieren wollt. Zu diesem ganzen Thema habe ich einen sehr interessanten Artikel heute gerade in der neuen Idea Spektrum gelesen. Da möchte ich mal kurz ein bisschen draus vorlesen. Die Überschrift ist Praktizierte Homosexualität. Praktizierte Homosexualität ist keine Sünde, sondern eine auch für Christen akzeptable Lebensäußerung. Diese Ansicht vertrat Volker Fägle, theologischer Referent des Bevollmächtigten des Rates der EKD bei der Politik in Berlin auf einer Tagung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Sie fand in Zusammenarbeit mit dem Lesben- und Schwulenverband Deutschland in Berlin statt. Das Thema der Tagung lautete Respekt und Zumutung, Religion, Homosexualität und das Zusammenleben in der pluralen Gesellschaft. Laut Feigle befinden sich Christen in einem Dilemma. Einerseits gäbe es in der Bibel schlichtweg nur negative Äußerungen zur Homosexualität. Im Alten Testament werde praktizierte Homosexualität als Sünde bewertet, die mit dem Tod bestraft werde. Diese Sicht werde im Neuen Testament bestätigt, etwa im Brief des Apostels Paulus an die Römer. Aha. Laut Feigle darf man die Heilige Schrift jedoch nicht aufgrund ihrer Gesetze interpretieren, sondern aufgrund der in Jesus Christus gegebenen Offenbarung. Sie weise in eine andere Richtung. Jesus habe sich nie zur Homosexualität geäußert. Vielmehr habe er alle Gesetze in Frage gestellt und das Liebesgebot über die Erfüllung von Gesetzen gestellt. Zudem gäbe es in Jesus Christus weder Mann noch Frau. Galater 3,28. In der Frage praktizierter Homosexualität müsse die Kirche daher im Lichte des Evangeliums von einem klaren Nein über ein Nein-Aber und Ja-Aber zu einem klaren Ja finden. Feigle wies den aus dem Publikum geäußerten Vorwurf zurück, seine Argumentation sei ein exegetischer Trick. Sie ist vielmehr, so der EKD-Theologe, Ergebnis jahrzehntelanger Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift. Soweit. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will, oder? Ich kann mit diesem Mann nicht übereinstimmen. Wenn in der Bibel im Alten wie auch im Neuen Testament etwas so klar beschrieben ist, dann kann man nicht sagen, die Kirche muss jetzt aber im Lichte des Evangeliums und weil Jesus ja Liebe gepredigt hat, muss man das jetzt alles ganz anders sehen und neu bewerten. Auf gar keinen Fall. Und ja, so steht es hier, so steht es in Römer, so steht es im Alten Testament. Und so hart wie es ist, Homosexualität, die ausgelebt wird, ist eine Sünde. Wenn man dann allerdings Jesus' Liebesgebot sieht, dann gilt das nicht für die Sünde, sondern für den Sünder, für den Menschen, der dahinter steht. Und das ist überhaupt kein Widerspruch, wenn man sich denkt, Jesus hat Liebe gepredigt und deswegen muss ich alles gut heißen, was andere machen, ist das völlig falsch. Ich muss alle lieben. Ich kann aber nicht die Sünde lieben. Jesus hat das nie gemeint. Jesus kann nicht die Sünde lieben. Jesus hasst die Sünde abgrundtief und ist dafür gestorben, dass sie keine Macht mehr über uns hat. Und am Ende von Vers 27, die Strafe ist eigentlich in der Tat selber schon enthalten. Ende von 27. Und sie empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Im Gewissen einerseits natürlich, aber andererseits auch in sexuell übertragbaren Krankheiten. Ich habe mir mal eine Statistik angeguckt und 50% der HIV-Neuinfizierten sind homosexuell. Obwohl nicht 50% der normalen Bevölkerung homosexuell sind. Also diese Gruppe ist da Vorreiter, in trauriger Weise. Diese Daten gelten in Deutschland. In anderen Ländern mag das anders sein, weiß ich nicht genau. Aber auch wenn Paulus jetzt hier über 4-5 Verse auf dieser einen Sache rumgeritten ist, es geht nicht nur darum. Wenn man jetzt bis jetzt vielleicht gedacht hat, bin ich ja fein raus, ist ja kein Problem für mich, dann müssen wir mal weiterlesen. Vers 28. Und wie sie es nicht für gut fanden, Gott in der Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie dahingegeben in einen verworfenen Sinn, zu tun, was sich nicht ziemt, erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, den Eltern Ungehorsame, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch Wohlgefallen an denen, die es tun. Hier wieder, wie in Vers 24, ist es in Vers 28, Gott hat sie dahingegeben, in einen verworfenen Sinn. Gott lässt die Menschen laufen, wenn sie unbedingt wollen. Gott hat da Schmerzen dabei, aber er lässt sie los. Gott möchte keine Marionetten haben, sondern Kinder. Und in diesem Lasterkatalog ist eigentlich was für alle dabei, oder? Jeder kann sich da in einer oder der anderen Stelle wiederfinden. Streit, Neid, okay. Vielleicht jetzt nicht so extrem, aber den Eltern Ungehorsame? Puh, waren wir alle immer unseren Eltern gehorsam? Und das steht hier alles nebeneinander. Das finde ich sehr bedeutsam. Paulus macht hier nicht eine Abgrenzung und sagt, das hier sind die ganz schlimmen Sünden, das hier sind die mittelschlimmen und das hier sind die eher zu vernachlässigenden Sünden. Überhaupt nicht. Steht alles nebeneinander. Keine Rangfolge oder so. Und es kommen auch die, in unserem Sinne, was wir uns so rein interpretieren, nicht ganz so schlimmen Sachen, zwischen zwei Sachen, wo die Todesstrafe in manchen Staaten in den USA draufsteht. Also, lass uns mal zu dem Thema hier, Sünde, Jakobus 2 angucken, ganz kurz. Jakobus 2, Abvers 10. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Also, Gott kennt nur schuldig oder unschuldig. Hier steht, wenn man ein einziges Gebot von Gott übertreten hat, und es gibt eine ganze Menge im Alten Testament, die die Juden alle versucht haben einzuhalten und es nie geschafft haben. Wenn man nur ein einziges übertreten hat, wenn man nur ein einziges Mal einen Schritt zu viel am Sabbat gegangen ist, vielleicht, dann hat man schon das ganze Gesetz Gottes übertreten und man ist genauso schuldig wie ein Mörder. Es gibt da keine Zwischenstufe. Und wie wir letzte Woche es bereits gesehen haben, in Römer 3, Vers 20, durch das Gesetz kann man nicht gerecht werden. Es ist Menschen unmöglich, das ganze Gesetz zu halten. Und Paulus geht sogar noch weiter, wie Jesus in der Bergpredigt, wenn man in Vers 32 guckt, er erweitert das hier nicht nur auf die, die so etwas tun, sondern auch, die daran Wohlgefallen haben, wenn anderes tun. Also die das irgendwie toll finden, selber vielleicht nie tun würden, vielleicht auch wirklich nicht tun würden, aber die es gut finden, wenn andere das tun. Und alle sind schuldig infolgedessen hier. Wenn wir es jetzt noch nicht gemerkt haben, dann sage ich es nochmal ganz klar, wir sind alle schuldig. Wir können alle nicht das Gesetz halten, wir können nicht durch das Gesetz gerecht werden. Und die Folge ist, wir brauchen alle die Gnade. Darum geht es Paulus im Römerbrief ganz deutlich. Da kommen wir leider erst später. Jetzt kommen wir erstmal durch eine ziemlich lange Durststrecke, durch die ersten Kapitel, bis es dann zur Gnade kommt. Aber darauf läuft es hinaus. Und das dürfen wir auch nicht aus dem Blick verlieren. Das müssen wir immer im Hinterkopf haben, wenn es hier um diese ganzen Sachen geht. Was ist die Sünde? Wie wirkt die Sünde in uns? Es läuft darauf hinaus, dass da die Gnade kommt. Und das, finde ich, ist so eine gute Nachricht. Und ja, auch die Juden brauchen das. Das kommt nächste Woche in Kapitel 2. Und ja, es ist 9 Uhr, lass uns beten. Vater, wir danken dir dafür, dass du die Gnade bist, dass du selbst Jesus als die Gnade in diese Welt geschickt hast, dass du dich offenbart hast und ja, dass wir dich sehen dürfen, nicht nur in der Natur, sondern dass du dich so ja, plastisch offenbart hast, als Mensch. Und wir ja, wollen dir bekennen, dass wir immer wieder versuchen, uns selbst irgendwie zu rechtfertigen, irgendwelche Gesetze einzuhalten. Jesus, das bringt es nicht. Wir sind auf deine Gnade angewiesen. Wir können nur durch deine Gnade vor dir bestehen. Durch die Gerechtigkeit, die du uns schenkst, die wir uns nicht verdienen. Und ja, wir bringen dir unsere Herzen und bitten dich, dass du uns da veränderst, wo wir es immer wieder anders versuchen als durch die Gnade. Jesus, wir können vor dir stehen und das ist allein dein Verdienst. Wir danken dir dafür und loben und preisen dich, Herr. Amen.